Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Auf die Doppelmoral. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 186. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mir gegenüber wieder in meinem kleinen Fernseher drin sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel und ja, ist wieder weit, weit weg.
Ganz weit ganz weg.
Ist aber jetzt auch wieder gut. Haben wir lange genug zusammengesessen. Und hier, wenn du mich nervst, kann ich die aber wegklicken.
Ja, genau, genau. Einfach ausmachen.
Ja, aber die Doppelmoral scheint wahnsinnig warm zu sein, weil du sitzt im T-Shirt da.
Das, ja, ich bin ja auch also drinnen und nicht draußen, denn draußen ist es hier in der Eifel ausgesprochen ungemütlich.
Okay, gut. Dachte schon.
Nee, heute findet der ist mein Podcastplatz nicht auf der Terrasse.
Sehr gut. Was wolltest du zur Doppelmoral sagen?
Die Doppelmoral. Jetzt darf die Ukraine auch auf Angreifer hinter der Grenze schießen.
Ja. Ja, und das auch noch unter der alten Präsidentschaft.
Ja.
Ich weiß ja nicht.
Aber unser Olaf will da trotzdem nicht mitmachen und Taurus bleibt in Deutschland und
Olaf Biden? Olaf Biden. Boah, jetzt wo du es sagst, ne, die haben wahnsinnig viel gemeinsam.
Ja, ne?
Boah, jetzt mal, wenn man die beiden in einem Raum, hat man die schon mal zusammen in einem Raum gesehen?
Niemand hat die jemals zusammen in einem Raum gesehen, weil sofort alle Reporter eingeschlafen sind. Sleepy Olaf und Sleepy Dingens, Biden. Wie heißt er denn noch? Das ist schon fast Geschichte.
Boah, die beide zusammen Podcast. Oh.
Wow. Ist noch langweiliger als Verkocht und Abgedreht.
Noch langweiliger. Nein, weißt du, was ich mit der Doppelmoral meinte? Ich befinde mich ja immer noch im angrenzenden Ausland. Ja. Wo ja die Weihnachtskultur so ein bisschen anders ist. Es gibt zwar schon Weihnachten, aber es gibt ja gerade jetzt zu dieser Jahreszeit gibt es ja, ich weiß gar nicht wann, ich glaube der Haupttag ist nicht wirklich Nikolaus, aber es gibt jetzt in den Vortagen und Vorwochenenden schon immer die sogenannte Sinterklaas in Tocht, also da kommt der Sinterklaas mit dem Pferd oder traditionell mit dem Boot ins Dorf, in die Stadt reingeritten, begleitet vom Zwarte Piet, ja, ich nenne es jetzt beim Namen, mit so einem schwarz angemalten Niederländer. Und wir hatten noch hier auch vor Jahren im Podcast schon mal das Thema dieser kulturellen Aneignung und so, ne?
Ja. Und noch schlimmer, Blackfacing.
Ja, so. Und das ist ja das Blackfacing, wie es im Buche steht. Ich bin mir sogar fast sicher, dass wir da ziemlich genau vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen haben. Aber es wird immer absurder, weil die Doppelmoral geht jetzt in so eine Art Doppelmoral. Weil, wie wir ja letzte Woche auch besprochen haben, ist ja auch die Niederlande jetzt großteils nicht mehr ganz so Mitte-Links orientiert, sondern anders. Aber man muss das Fest ja dann doch feiern. Und wie will man jetzt, weil, also das ist ja so, der Zwarte Piet läuft zwar mit, aber die Kinder werden traditionell auch so geschminkt wie der Zwarte Piet. Also früher wurden die Kinder einfach schwarz angemalt.
Das geht jetzt nicht mehr?
Es gibt Familien, die machen das trotzdem. Die pinseln ihre Kinder einfach pechschwarz an. Und andere wollen aber der Tradition nicht brechen. Und da wird dann einfach so ein 5-Mark-Stück großer schwarzer Kreis auf der Wange gemalt. Und das soll dann der Zwarte Piet darstellen. Und ich habe mir da eine von diesen Touren angeguckt und es ist wirklich alles so, es hat alles so eine ganz merkwürdige Doppelmoral. Dazu werden traditionell halt diese Peppernoten, also das sind so kleine Kekse, die kennt man eigentlich aus dem Kaffee, liegen die manchmal auch so neben dem Kaffee als Keks.
Ja.
Das sind so harte, ich weiß gar nicht, was das ist, so wie Spekulatius in klein rund und noch härter. Und die werden da traditionell von dem Zwarten Piet also von dem echten, der da mitläuft, dann an die Kinder verteilt. Wovon die Hälfte dann aber auf dem Boden liegt, was besonders schön bei Regen ist, weil dann läuft man durch so eine Matschepampe dieser Peppernoten.
Aber die werden wenigstens weich.
Die werden dann wenigstens weich, aber habe ich dann jetzt auch hier gelesen, die werden seit Jahren von der Firma Stitching Glutenfreie Piet gesponsert. Das ist nämlich eine vegane, laktosefreie Variante dieser Peppernoten. Und landesweit kommt das alles von einem Hersteller, der sich die Nase, wollte ich gerade sagen, die Tasche so richtig voll macht.
Hat sich das Monopol mit einer veganen Version gesichert.
So, und jetzt kommt's. Jetzt komme ich zu der Doppelmoral. Das ist ja tendenziell so, das Fest, also das hat geendet, als hier in so einem größeren Städtchen, dass der Sinterklaas mit seinem Pferd da angekommen ist. Erwartet wurde der von der Oberbürgermeisterin und traditionell wird dann der Schlüssel der Stadt an den Sinterklaas übergeben, also der Schlüssel für alle Häuser in der Stadt, ja, um die Geschenke da reinzutragen.
Ähnlich wie bei uns zum Karneval, wo der Bürgermeister auch den Schlüssel abgeben muss.
Ja, und das ist das Ganze musikalisch untermalt und diese ganze Tanzeinlage zwischendurch erinnert, muss man sagen, erinnert auch wirklich so ein bisschen an den deutschen Kölner Karneval. Ja. Das ist so ein Mittelding aus Karneval, Ballermann und Weihnachten. Aber Zielgruppe sind natürlich kleine Kinder. So, und dann hast du die teils ganz schwarz angemalten, teils die, wo die nur so einen Strich im Gesicht haben oder nur einen Punkt. Und dann lasse ich meinen Blick da so schweifen und sehe zwei. Ich würde mal sagen, boah, ich kann die Kinder so schwer schätzen, aber maximal erstes Schuljahr, die Hitler gespielt haben. Die sind nämlich beide mit einem Hitlergruß und einem mit zwei Fingern angedeutetem Bärtchen im Stechschritt durch die Menge gelaufen und haben Hitler gespielt und haben sich kaputt gelacht. Und das Ganze zwischen diesen Doppelmoral, zwarte Pieten. Also ich wusste nicht, wo ich hingucken sollte, ne?
Ne, finde ich super.
Und die haben so verschmitzt die ganze Zeit gelacht. Also die wussten schon, dass das jetzt nicht so, vielleicht nicht so ganz korrekt ist, das zu machen. Aber weder hat man auch irgendjemand was gesagt, aber noch irgendwas sind einfach so Kinder im Stechschritt im Hitlerkurs durch diese Weihnacht. Durch
aber diese Sinterklasse.
Keine Ahnung, die haben Hitler gespielt. Die haben sich das bestimmt zu Hause irgendwo abgeguckt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die auf N24 und Welt nachts ab 23 Uhr Hitler-Dokus gucken.
Wahrscheinlich nicht.
Also ganz, ganz, wirklich ganz merkwürdige Situation.
Aber dieses Blackfacing könnte man natürlich hervorragend dadurch umgehen, wenn es in Holland sowas wie ein Rent-an-African-Service gäbe.
Wie, verstehe ich jetzt nicht?
Ja, wenn man statt sich selber schwarz anzumalen, was ja politisch inkorrekt ist, warum kann man sich nicht einen Afrikaner mieten?
Weil das,
der den schwarzen Piet macht.
Das nennt man Sklaverei und das ist schon lange verboten.
auch in den Niederlanden.
Ja, so, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
Oh, gefährliches Halbwissen.
Ja, keine Ahnung. Ich fand diese Gesamtzusammenstellung. Achso, und dann auch noch lief die ganze Zeit vor diesem Pferd, was so ein bisschen, also ja, so, wir kennen das ja vom, wer ist der bei uns, der auf dem Pferd reitet?
Der St. Martin.
Der St. Martin, so das macht er so ein bisschen, dieser Karneval St. Martin, wird auch noch live die ganze Zeit von einem Kamerateam begleitet, weil das Ganze auch noch in Livestream gegangen ist.
Ah.
Und eine Drohne fliegt oben drüber, weil die auch in den Livestream gegangen ist.
Das auch noch.
So eine ganz merkwürdige Veranstaltung. Und am Rande sind so zwei Hitler-spielende Kinder.
Die Drohnen kamen bestimmt von den Russen, die sich das mal angucken wollen.
Nee, glaube ich nicht. Ich habe in diesen Livestream dann auch direkt währenddessen reingeguckt. Und ganz absurd. Naja, so viel dazu.
Ja, schön.
Zu meiner Doppelmoral-Erlebnis hier.
Eine schöne Tradition.
Sehr, ganz klasse Tradition.
Thema Dubai-Schokolade.
Ich habe gehofft, dass du damit ankommst.
Ich habe es tagelang irgendwie nur in Überschriften
gelesen. Erklär mal bitte für die das ebenso wenig nicht mitbekommen haben wie ich bis gestern. Um was geht's?
Ich habe mir die ganze Woche lang den Kopf gekratzt und habe es nicht verstanden, bis ich dann mal wirklich recherchiert habe, was das soll. Der Hersteller Lindt, der hat eine Schokolade. Man könnte es im Prinzip so was. Kennst du Baklava? Mhm. Also so ein orientalisches Süßkram-Dings aus so Teigfäden mit ein bisschen
Das ist so Philoteig mit Zucker und Pistazien. Mit
so einem, ja. Ja, Pistaziencreme drin und so. Und das Ganze im Schokoladenmantel, mhm, in Tafelform, hat Lindt auf den Markt gebracht. Es heißt Dubai-Schokolade. In ganz Deutschland nur 1000 Tafeln.
Okay.
Zum Preis von je 15 Euro.
Also das habe ich auch, aber das ist wirklich so. Also der wirklich Lindt hat diese, das als, genau, Sonderedition rausgebracht.
Okay. Als Sonderedition. Und das Ganze ist über TikTok viral gegangen, wahrscheinlich genau wie Lindt es geplant hatte. Und die Leute haben tatsächlich in größeren Städten, wo es mehr von dem Zeug gab, in Stuttgart habe ich jetzt zufällig gelesen, gab es 100 Tafeln, haben die Leute vorm Kaufhaus, wo immer man diese Lindt-Tafeln kaufen konnte, über Nacht campiert und Schlange gestanden.
Aber warum? Weil
das wäre.
Ist das so wie dieser, das war doch vor ein paar Monaten, dieser merkwürdige Gurkensalat, der auch so.
Ja, ja.
Dieses Gurkensalatrezept, was ein relativ normales Gurkensalatrezept war, aber dass man auf einmal Gurkenknappheit in Deutschland war. Ja, so ist das jetzt mit der Schokolade.
Genau so. Es gab auch noch irgendwie so eine Sache mit wie heißen die Dinger? Zimtschnecken. Genau, Zimtschnecken. Das ging auch viral und die Leute sind ausgerastet wegen dieser Zimtschnecken. Aber das habe ich nicht weiter recherchiert. Aber diese Lindt-Sache hat mich dann mal interessiert. 15 Euro für 150 Gramm Dubai-Schokolade. Umstritten ist noch, ob die das überhaupt Dubai-Schokolade nennen dürfen. Denn es wird weder in Dubai hergestellt, noch stammt es irgendwie daher.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist Baklava, ist das, das hätte ich jetzt sowas von traditionell in die Türkei geschoben.
Ja, das gibt es überall im Nahen Osten. Das Wort selber ist, glaube ich, arabisch, aber traditionell Türkei, Syrien, der ganze arabische Raum.
Und ich habe irgendwie, weil ich habe auch versucht zu lesen, hab aber irgendwie manchmal verliere ich den Spaß an sowas dann nachzurecherchieren. Aber irgendwo habe ich auch gelesen, dass es auch keine Pistaziencreme in Deutschland mehr zu kaufen gibt, weil dann jetzt in den sozialen Medien auch so Rezepte für,
genau,
ich packe mir Dubai-Schokolade nach.
Ja. Ja, das ist natürlich dann die Folge von sowas.
Aber was hat jetzt Lindt genau damit zu tun? Weil die haben jetzt mit den 1000 Tafeln, was haben die jetzt davon?
Die haben einfach nur
Marketing-Stand. Die haben jetzt 15.000 Euro.
Ja, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt regulär auf den Markt kommt oder so, das ist alles noch nicht raus. Aber Lindt hat genau das erreicht, was sie wollten, nämlich einen viralen TikTok-Trend ausgelöst.
Naja, Lindt hat vor allem das erreicht, was sie wollten. Wir sprechen in Verkocht und Abgedreht darüber.
Exakt.
Das war Lindt natürlich einiges wert.
Ja.
Ja, okay.
Und ich habe natürlich die ganze Nacht vor der Shell-Tankstelle in Engelgau gestanden und habe gewartet, dass sie aufmachen, weil die vielleicht auch eine Tafel hatten.
Da gab es aber im Verhältnis auf Deutschland gesehen, gab es noch nicht mal eine ganze Tafel, sondern da mussten sich mehrere Leute eine Tafel teilen.
Richtig. Und die haben sich darum geprügelt und deswegen habe ich dann nicht mitgemacht, bin wieder nach Hause.
Ganz, ganz merkwürdig. Ja. Sag mal, ich war mit dem Thema Doppelmoral, das sehe ich gerade überhaupt noch gar nicht fertig. Deswegen kam ich überhaupt auf den Einstieg mit der Doppelmoral. Weil weißt du, was auch eine Doppelmoral ist?
Du wirst es mir sagen.
Es ist ein Buch erschienen von Till Lindemann, also dem Sänger von Rammstein, und Joey Kelly, Mitglied der Kelly Family. Till Lindemann und Joey Kelly sind seit Jahren sehr, sehr eng befreundet, was ich schon mal sehr, sehr komisch fand. Und die sind zusammen mit Kanus über den Yukon gepaddelt, also der Fluss zwischen der Kanada und ist das Alaska?
Alaska,
ja. Irgendwo da verbinden. Und das haben die gemacht mit einem Fotografen mit dabei, der ein Bildband von den beiden, also weil, ich meine, Joey Kelly ist ja ein Extremsportler und ich wusste gar nicht, Till Lindemann war früher in der DDR auch Leistungssportler. Irgendwie olympisch, glaube ich sogar. Naja, und diese beiden stahlharten Männer haben in Kanada, Alaska ein Bildband ihrer Kanutour machen lassen. Ich finde das ganz schön merkwürdig, oder?
Also, schon, ja.
Will Till Lindemann sich jetzt damit wieder neutralisieren quasi?
Reinwaschen.
Und will Joey Kelly damit sagen, ich mache auch was anderes, außer bei RTL-Turmspringen mitzumachen und bei...
Joey Kelly soll das vielleicht so ein bisschen Street Cred bringen, irgendwie. Dass er auch verruchte Typen kennt.
Ja. Also das ist eine ganz komische Freundschaft von den beiden.
Ja, ne? Aber paddeln können sie beide.
Ja, aber da muss man auf die Idee kommen, sollen sie doch paddeln gehen. Können sie ja machen, ist ja kein Ding. Aber ja, dass sie sich dann überlegen, hör mal, lass mal einen Fotografen einkaufen und dann machen wir dann einen professionellen Bildband drüber und verkaufen den. Mhm.
Und da kommt jetzt ja auch nicht einfach ein Fotograf mit einer Pocketkamera oder einem iPhone mit, sondern das ist ja bestimmt ein Drei-Mann-Team.
Das weiß ich nicht. Also so Action-Fotografen, glaube ich, die sind auch heutzutage ganz gut ausgestattet und so. Also, aber trotzdem, das waren, sieht man, ich habe so ein paar Bilder gesehen, das sind richtig geil, das sind ziemlich geile Bilder. Sehr, sehr schöner Bildlook irgendwie. Also, das ist schon sehr gut gemacht. Aber deswegen auch so ein bisschen einfach zu drüber.
Hm. Kurios.
Ja, ja, habe ich mir direkt bestellt. Will ich mir ans Bett legen.
Wegen der Bilder natürlich nur. Nur wegen der Bilder.
Ich glaube, da ist nichts anderes drin außer Bilder.
Ach so, ja, stimmt.
Es ist halt ein Bildband. Hm.
Ja, ja.
Aber so schöne Bilder. Wie heißen die, diese Coffee Table Books? So, will ich mir das ans Bett legen.
Ja, klar.
Ich meine, als Bettbook.
Ich lese ja auch nur den Playboy wegen der redaktionellen Artikel, die da drin sind. Hm.
Ja, ja, klar. hast du dir schon mal unironischen Playboy gekauft?
Nee.
Okay, hast du dir schon mal ironischen Playboy gekauft?
Ja, ironisch habe ich mal ein oder zwei durchgeblättert, aber gekauft habe ich mir nie einen. Ich weiß gar nicht, ist bestimmt 20 Jahre her, wenn nicht länger. Aber lag sowas früher auch beim Friseur aus oder so?
Nee.
Weißt du nicht?
Nein. Gibt's den Playboy überhaupt noch als Print?
Keine Ahnung.
Das sind jetzt die Falschen, ne?
Keine Ahnung.
Ich erledige das heutzutage alles online, aber...
man müsste echt mal beim nächsten Mal tanken, irgendwie mal die obere Reihe der
Zeitungsabteilung mach das mal und dann sprechen wir nächste Woche über dein enttäuschtes Gesicht, was du dann hast.
Ja.
Nicht, weil du keinen Playboy findest, weil du gar nichts mehr findest. Ich bin ja manchmal, mache ich auch gern so Seniorensachen wie zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen. Und da dachte ich, ich fülle mal meinen Vorrat an Heftchen wieder auf. Also Kreuzworträtsel-Heftchen meine ich jetzt.
Ja.
Immer, das ist gar nicht mehr so einfach in Tankstellen und sowas. Die führen alle keine Printsachen mehr. Da bekommst du noch eine TV-Spielfilm, einen Stern, wenn es hochkommt. Und wenn du ganz viel Glück hast, einen Spiegel. Aber du bekommst.
Und dann so die ganzen Oma-Zeitschriften kriegst du doch noch, oder?
Ja. Ey, so wenig. Ich würde mal. Also die meisten, wenn überhaupt noch Zeitung verkauft. Ich war in Tankstellen, da wird gar nichts mehr verkauft. Aber wirklich teilweise wird nur noch das Nötigste. Fachmagazin ja schon lange nicht mehr.
Nee.
Aber du bekommst nicht mal eine Computerbild oder wie der Scheiß. Wow. Selbst das gibt's nicht mehr.
Erstaunlich. Ich weiß, dass es an unserer Tankstelle Zeitungen und Zeitschriften gibt, aber welche, keine Ahnung. Das ist auch nur noch so eine kleine Wand, so 3 Meter lang oder so.
Ja, aber guck dir die Auswahl mal an. Ob da Musikexpress, so diese ganzen Sachen, die es früher gab.
Gibt's die überhaupt noch? Also gleiche Frage, gibt es sowas noch in Printversion?
Beim Musikexpress bin ich mir ziemlich sicher sogar.
Oder überhaupt so Musikzeitschriften. Wie hießen die früher? Specs und... Boah, keine Ahnung, lange her.
SOS.
SOS?
Sound and Sound.
Achso, britische Studio-Zeitschrift. Die gab es noch nie am Kiosk, zumindest hier nicht. Als ich in England gelebt habe, habe ich die gelegentlich...
Doch, nein, natürlich gab es sie als Print.
Ja?
Ja, da war ich immer total scharf drauf, die irgendwo wie mal zu bekommen, weil die waren immer mindestens einen Monat vor den deutschen Fachmusikzeitschriften mit allem unterwegs.
Ich hatte die mal ein paar Jahre abonniert. Da habe ich die Printversion zugeschickt gekriegt.
Siehst du? Nee, also ich weiß auch, dass ich die mal, also bei Musikstore gab es die immer mal. Und ich war immer total scharf drauf, so eine SOS abzustauben, weil wie gesagt, das war noch so zu Zeiten, wo Internet noch nicht jetzt so der Informationsfluss war. Da waren auch noch Messen, irgendwie sehr, sehr interessant.
Ja, genau, klar.
Ah, ich erinnere mich.
Ach, alles vorbei. Das Internet hat alles kaputt gemacht.
Weißt du was, ich leite jetzt direkt über.
Okay. Boomer.
Digga. Nein, Pascal, ich denke nicht.
Boomer. Das ist cringe. Okay. Boomer. Das ist cringe.
Kann ja verdammt, sein, verdammt, der hat doch seinen Führerschein im Preisausschreiben gemacht. Oder alternativ, der hat seinen Führerschein auf dem Jahrmarkt gewonnen.
Okay, aber den Preisausschreiben auch gewonnen, nicht gemacht.
Gewonnen. Habe ich gemacht gesagt?
Der hat seinen Führerschein im Preisausschreiben gemacht.
Soll ich mal eine schauspielerische Einlage hier geben? Voll ja, in der Hose.
Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Mhm. Also da gibt es ja von dem Spruch gibt es ja viele Varianten. Ne?
Mit, ja, ne? Ja.
Wo mir direkt auch einfällt, ist aus der gleichen Kategorie, sag mal, bist du im Zirkus groß geworden?
Ja.
Wenn jemand die Tür nicht hinter genau. sich zumacht. Den ich als Kind immer nicht verstanden habe, aber das rührt natürlich daher, dass es im Zirkus keine Türen gibt, sondern nur Zelte. Also Planen.
Alternativ dazu, bist du auf dem Feld groß geworden?
Oh, den kenne ich wirklich nicht. Hm. Aber okay, aber diese Sprüche sind natürlich, funktionieren die auf dem Land?
Oh.
Funktioniert im Kreis Euskirchen, nennt das kein bei dir da? Funktioniert der Sprich, der hat doch seinen Führerschein auf dem Land gewonnen? Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Nein, das nicht. Aber Preisausschreiben natürlich schon. Sowas gab es ja früher, als es noch die Zeitschriften gab, über die wir uns gerade mit Tränen in den Ohren, Augen unterhalten haben.
Ja, pass auf. Ich habe jetzt einen, das ist so ein Spruch, der früher, ich glaube, vollkommen normal war. Genauso wie, was hatte ich letztens noch mit dem, hat er mir auf Band gesprochen, ne? Mhm. Ähnliche Richtung. Und dann hat der einfach eingehängt.
Tatsächlich, da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht. Seit
also für die, also und das, für die, die es jetzt so gar nicht verstehen, eingehängt heißt, ist die also heißt das Gleiche wie, und dann hat er einfach aufgelegt, was das Gleiche ist. Der hat dann einfach den roten Knopf gedrückt am Smartphone.
Ja, genau.
Beziehungsweise, der hat dann, ne, heute gibt es auch keinen roten Knopf mehr, der hat dann den virtuellen roten Knopf gedrückt. So, und jetzt kommt das nämlich, weil ich habe definitiv das Wort eingehängt benutzt, obwohl ich niemals in meinem Leben ein Telefon eingehängt habe.
Echt nicht?
Nee, weil, also dieses klassische Einhängen ist ja von diesen alten Telefonen, die an der Wand hingen.
Das sind die alten Wandtelefone.
Genau, wo oben so eine Öse an dem Hörer war, wo man den Hörer dann wie beim Tanken quasi auf so eine Haken gehängt hat. Und dann hat man eingehängt.
Aber ich habe auch schon sehr lange her, muss ich dazu sagen, durch ein Telefon telefoniert, das auf dem Schreibtisch stand und solche wie sagt man, so
Gabel.
Haken hatte, wo der Hörer eingelegt wurde.
Also wie früher an der Badewanne, wo man den Duschkopf so aufgelegt hat.
Ja, so ungefähr, genau. Also die gab es zu meiner Kindheit, hatten manche Leute noch nicht die damals neuen Wählscheibentelefone der Bundespost auf dem Schreibtisch stehen, sondern noch so alte Dinger aus den 50ern, die so richtige Einhängehaken hatten.
Ich würde meine Hand für ins Feuer legen, dass es ein Foto von mir gibt, wie ich in einem blau-weiß gestreiften Strampler neben einem grünen Backlit-Telefon der Deutschen Post sitze mit Wählscheibe und telefonieren spiele.
Ja. Ich habe sogar noch
Da stand früher sogar unten drunter immer dieser Zettel noch mit Eigentum der Deutschen Post, ne?
Ja, genau. Mhm. Ich hatte bis vor, sagen wir, 15 Jahren, hatte ich noch ein Analogtelefon von der Deutschen Bundespost mit den Knöpfen. Das war der Nachfolger von dem Drehscheibentelefon. Das musste ich dann wohl oder übel abgeben, als die Leitung auf digital umgestellt wurde.
Weil das noch Impulswahlverfahren war wahrscheinlich.
Stimmt, ne? Impuls, genau. Die Knöpfe oder die Wählscheibe hat nicht mehr funktioniert. Es war ein trauriger Tag.
Ja, und dann bist du 102 geworden.
Ja.
So, wir müssen diese Rubrik, diese uns ist schon nachgesagt worden, dass man in der vierten oder fünften Woche okay, Boomer, neue Rubrik, also das nicht mehr als neue Rubrik deklarieren darf, weil das ist ja allein schon boomerhaft, dass man das wochenlang als neu deklariert. unsere schon traditionell bestehende Rubrik, okay, Boomer, dürfen wir jetzt nicht so in die Länge ziehen, weil sonst wird das hier irgendwann zu so einem trifft so ganz komisch ab.
Dann machen wir den Gottschalk.
Irgendwie sowas. Komm, ich hab ein Fail der Woche.
Ah ja.
Also das ist nicht ein Fail der Woche, sondern das ist ein Fail meines, und jetzt, und ich übertreibe nicht, das ist ein Fail meines letzten halben Lebens.
Oh.
Es gibt doch Sachen, die hat man in seiner Tasche, Arbeitstasche oder in seinem Portemonnaie, wo man irgendwann mal denkt, mein Gott, das kann aber mal weg. Mhm. Und da trägt man ja so sein. Also, was würdest du jetzt behaupten, was ist das Älteste, was du in deinem Portemonnaie hast?
Oh. Wahrscheinlich zwei Glieder von dem Armband meiner Armbanduhr. Ich weiß nicht, wohin damit, weil ich weiß, wenn ich es irgendwohin wegräume, ist das irgendwann weg.
Okay.
Deswegen habe ich es bisher immer noch im Portemonnaie.
Weil du die gekürzt hast.
Genau.
Und
mein Arm ist ja nach der OP etwas dünner geworden. Da musste irgendwie so ein Zentimeter weg.
Ach so, echt? Die hast du dann nochmal gekürzt? Ja. Okay, aber dann hast du die ja jetzt aktuell beziehungsweise vor einem Jahr da reingetan.
Ja, das ist richtig. Aber das ist wesentlich länger drin als jeder Geldschein.
Ja, und
aber natürlich jetzt nicht so lange wie, sagen wir mal, mein Führerschein oder was habe ich denn noch da drin? Also hier, also die Fahrzeugpapiere und so, die sind natürlich in meinem großen Portemonnaie alle drin. Noch älter als das, boah, vielleicht irgendwelche Quittungen.
Okay, und die bleichen ja irgendwann aus, da geht ja, der Druck, und dann sind die weiß, dann schmeißt man die ja auch weg.
Genau.
Spätestens, wenn man ja ein Portemonnaie tauscht. Also wenn man ein neues Portemonnaie, dann selbst spätestens dann sollte man ja aus.
Ja, ja.
Pass auf, ich habe jetzt was gefunden, was original schon mein halbes Leben lang in meinem Portemonnaie ist. Nämlich eine Sparkarte der Deutschen Bank.
Wow.
Und die ist 2007 abgelaufen.
Wow.
Also die ist seit 17 Jahren abgelaufen, diese Karte. Und ich habe die dann, also die war ja auch ein paar Jahre gültig. Also gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, dass die gut und gerne 20 Jahre lang schon in meinem Portemonnaie verweilt. Ich weiß, dass dieses Konto überhaupt nicht mehr wirklich besteht und da gar nichts drauf ist. Nur irgendwann wurde, glaube ich, umgestellt von dem eigentlichen Sparbuch auf diese Sparkarte oder wie das da hieß. Aber als ich die jetzt letztens gefunden habe, dachte ich so, und ich habe sie wieder reingeräumt. Guck mal, da war 2007, als sie abgelaufen ist, war ich gerade mit meiner Ausbildung fertig.
Tja.
Und danach habe ich mindestens drei Portemonnaies in meinem Leben besessen. Das heißt, ich habe die immer wieder umgeräumt.
Also ich komme da fast dran, jetzt wo du sagst. Denn ich habe, bevor ich das aktuelle Portemonnaie bezogen habe, hatte ich noch die Sozialversicherungskarte des britischen Staates in meinem Portemonnaie. War zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 20 Jahre alt. Und ich habe es eigentlich nur rausgenommen, weil die Karte halb zu Staub zerfallen war.
Auch eine Plastikkarte?
Auch eine Plastikkarte.
Ich bin erstaunt, wie gut erhalten die ist und wie viel man bei dieser Sparkarte dann auch erkennt. Also, das ist eine Karte. An einer Ecke löst sich so ein ganz bisschen diese Folierung ab. Nee, aber ich habe die aus dem Grund auch wieder reingeräumt. Weißt du warum? Weil es gibt außer dieser Karte und meinem nackten Körper keinen Gegenstand, der so viel wie ich, wie mein nackter Körper auf der Welt unterwegs war. Weißt du, man, Handys tauscht man ständig, Portemonnaies tauscht man, Klamotten tauscht man. Und es gibt nur diese Bankkarte und mich, die so viel so unterwegs waren wie mich, wie ich. Deswegen habe ich die Karte, zack, da wieder rein.
Aber eigentlich reichst du dir doch selber. Warum dann auch noch die Karte?
Ja, als Beweis dafür. Also wenn ich mal nicht mehr bin, dann gibt es immer noch die Karte. Als Beweis dafür.
Meine Sozialversicherungskarte aus England, die habe ich mal behalten, weil ich dachte, wer weiß, wofür man die nochmal braucht.
Aber ja, ich habe sie nie wieder gebraucht. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Ich habe eigentlich damit aufgehört, dieses, wer weiß, wofür man nochmal was braucht. Mhm. Gerade bei solchen Sachen, so niemals. Niemals. Also ich kann mir vorstellen, ich habe nämlich auch überlegt, ob ich mal bei der Deutschen Bank anrufe und mit dieser Kontonummer, der da drauf steht, mal nachfrage, ob das überhaupt noch alles existiert oder wie. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die mit der Nummer überhaupt gar nichts mehr anfangen können, sondern wenn überhaupt mit meinem Namen.
Wahrscheinlich. Naja.
So, weil es ist ja kein Schweizer Nummernkonto, sondern...
Mhm. Nee, die werden nicht im System noch finden, aber...
Sag mal, oder vielleicht waren da ja noch 4,50 Mark drauf. Dann sind ja jetzt mit Zinsen, vielleicht habe ich ja jetzt 45 Mark auf dem Konto.
Ja, nur dann hast du ein Problem. Das ist mir nämlich passiert vor ein paar Jahren. Da habe ich nämlich mein Sparbuch aus meiner Jugend aufgelöst.
Das war nämlich noch, weil du Kohle brauchst.
Das war ordentlich in die Hose gegangen.
Da waren noch 22 Mark drauf, die brauchte ich.
Nee, da war fast nichts drauf, aber das Ding war nie nachgebucht worden. Und dann habe ich mal nachgefragt, ob denn, weil das ist ja, früher ist er dann noch mit 2% verzinst worden oder so. Und das Ding war bestimmt, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder älter. Älter, 40 Jahre alt. Und da waren tatsächlich 56 Euro drauf. Dann habe ich gesagt, boah, dann löse ich das auf und hole mir die Kohle ab. Und dann habe ich irgendwann meine Eltern besucht, dann bin ich in die Sparkasse rein. Dann habe ich
mit dem originalen Sparbuch.
Mit dem,
was man früher in dieses Gerät da reingehalten hat.
Genau. Dann hat irgendeine Sachbearbeiterin sich drum gekümmert und dann am Ende kam dabei raus, dass ich noch 9 Euro rausgekriegt habe, weil der ganze Rest ist für die Auflösungskosten draufgegangen.
Hä?
Ja, das Auflösen eines alten Sparbuchs kostet dann eben, keine Ahnung, 40 Euro oder 45 Euro.
Aber man muss da persönlich wahrscheinlich auftauchen, ne?
Ja. Genau, das ging nicht online oder per Telefon.
Sollte ich wirklich mal machen. Vielleicht bin ich ja D-Mark-reich.
Ja, wer weiß.
Klasse.
Ja, mein Tipp der Woche ist eine kleine Netflix.
Das war gar kein Tipp der Woche. Das war mein Fail der Woche.
Hast du denn
der Tipp der Woche?
Hast du den denn noch?
Ja, erzähl mal.
Eine kleine Netflix-Serie habe ich mir angesehen und habe nicht mehr aufgehört, bis ich alle 8 Folgen gesehen habe. Und zwar eine deutsche Serie mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Heißt Achtsam Morden.
Ach, ja, wird mir ständig angezeigt. Ist das gut?
Das ist gut. Ich habe das binge-gewatcht, nicht unbedingt, weil das so extrem spannend ist. Das wird so ein bisschen als spannender Krimi beworben, aber das ist fast Satire. Also ich fand es ziemlich gut gemacht und irgendwie ganz lustig und ganz spannend. Lustig nicht als Schenkelklopfer, sondern so ein bisschen satiremäßig.
Ja, boah, aber das in Deutsch.
Ja.
Ich bin immer
ein bisschen langsamer gedreht und geschnitten als so manche Hardcore-Krimiserie. Ein bisschen absurd, manchmal stark übertrieben, natürlich auch satirehaft überzeichnet und fand ich echt gut. Ein kleiner Anwalt, hier so ein angestellter Anwalt in einer großen Kanzlei, muss immer für so einen Mafia-Boss irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Mhm. Und steckt dabei immer ziemlich ein und irgendwann dreht er den Spieß um. Mehr will ich nicht verraten, aber das ist ganz gut.
Okay. Ja, schaut euch das an und berichtet.
Ich guck mal. Morden.
Wo du das gerade sagst mit diesem langsamer erzählt als sonst und so, ne? Mhm. Mir ist das mal aufgefallen, ich mache in der Zeit, wenn ich hier bin, also nicht dort, wo ich sonst immer bin, hole ich ja die ganze Cookschuld des Jahres nach. Also ja. Sprich, ich lebe mein Cineast-Sein konzentriert jetzt hier in dieser Zeit aus und gucke mindestens einen Film, eher zwei Filme am Tag. Mhm. Und was mir im letzten Jahr schon aufgefallen ist, jetzt in diesem Jahr aber ganz stark aufgefallen ist, es gibt ganz viele Filme, die man kauft oder dann gucken will, weil die so toll sind. Und dann stellt sich am Ende raus, im Prinzip ist das eine Produktion für einen Streamingdienst.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Also jetzt, also gestern zum Beispiel, ganz speziell, habe ich einen Film angemacht und sehe vorne Paramount Plus, wo ja. Ich denke, okay, das ist ein Paramount Plus Film, den hätte ich mir, also ich habe jetzt kein Paramount Plus, aber den hätte man sich da auch angucken können. Und jetzt nicht, dass diese Filme unbedingt schlecht sind, überhaupt nicht, aber die sind halt ja nicht, das ist ja nicht so Hollywood-Blockbuster oder große europäische Produktion, ja. Sondern die sind ja schon recht, kostengünstig ist jetzt ein falsches Wort, aber die sind ja sehr kostenorientiert produziert. Ja.
Und für den kleinen Bildschirm wahrscheinlich, ne? Und nicht für die große Kinoleinwand.
Genau. Gemacht. Ein anderes Beispiel, wo mir das dann aufgefallen ist, wo ich dachte, boah, wie günstig kann man einen Film produzieren, aber wie genial ist eigentlich die Idee, einen Film mit, vergessen, wie die Schauspielerin heißt, aber auch eine amerikanische Produktion, wo es darum geht, dass eine Mutter morgens joggen geht und eigentlich die ganze Zeit, also die joggt durch den Wald, aber er hängt die ganze Zeit am Handy, weil sie ständig angerufen wird. Und irgendwann stellt sie fest, dass an der Schule ihres Sohnes ein Amoklauf stattfindet. Mhm. Und die ist aber mittlerweile so weit im Wald drin, dass die kaum noch zurückkommt. Und das alles funktioniert nur über ihr Telefon. Mhm. Und das ist quasi ein Kammerspiel einer joggenden Frau im Wald. Ja. Es gibt keine andere Szene, außer wie sie durch den Wald joggt und telefoniert.
Wow.
Und das, ne, also es finde, ich dachte zwischendurch, eigentlich ist das ein super geiles Hörspiel, weil die Bilder brauchst du eigentlich überhaupt gar nicht.
Ja.
Also, das heißt, eine extrem gut geschriebene Story dahinter, filmisch und produktionell natürlich unfassbar günstig produziert. Mhm. Es gibt auch so eine Schlussszene, wie sie dann an der Schule ankommt, aber das kann man auch günstig produzieren. Und sowas fällt mir immer mehr auf, dass immer mehr Filme dann so sind. Man muss wirklich aufpassen, also wenn man mal richtig Bock auf so einen groß produzierten Film hat, dann muss man einen suchen.
Ja, da hilft kein Kammerspiel, wenn man sowas will.
Ich stehe da, also ich mag das ja. Nur wenn man sowas will, dann fällt man oft auch auf so Cover rein und so.
Ja, klar.
Naomi Watts heißt sie übrigens.
Ah ja, ja, ja.
Alt geworden, die Dame. Aber nicht schlecht alt geworden.
Hm. Wie wir.
Ja, ja. Ja. Hm. Also die lässt auch mal ein Fältchen zu, zum Beispiel.
Ja, genau. Wir ja auch, aber das sieht man beim Podcast ja nicht.
Ich würde zulassen, aber kommt einfach nichts. Das ist jetzt eigentlich so unfassbar privat. Ne? Aber weißt du, was ich heute gemacht habe? weil hier ist so trockene Luft, ne, von der Heizung. Und da habe ich mir so, kennst du diese Dinger, die man immer so im Film sieht, so diese Augenpads, die man sich so unter die Augen patscht?
Gurkenscheiben quasi.
Nee, nicht Gurken, ja, die kann man ja so kaufen, so Feuchtigkeitsdinger, weil meine Augen immer so getränt haben und das so trocken war. Da habe ich so heute beim Frühstück habe ich mir da so drauf gebatscht und da stand irgendwie so 10 bis 15 Minuten. Ist nicht mehr da, aber habe ich vergessen. Habe irgendwie noch ein bisschen was gelesen und habe halt so nach einer halben Stunde runtergenommen. Ich sah aus wie Gerd Schröder den halben Tag, weil das hat sich, also unter meinen Augen hat das so viel Wasser eingeschwemmt. Also dafür tränen die Augen jetzt nicht mehr. Ich hab auch gar keine Ränder mehr unter den Augen, sondern das ist so genau das Gegenteil. Das ist total gut bewässert unter meinen Augen. Muss man echt ein bisschen mit aufpassen mit der Drauflastzeit von diesen Wachmach-Augendingern.
Ja, danke für diesen Kosmetik-Tipp der Woche.
Nee, aber es ist wirklich gar nicht schlecht, wenn man mal so brennende, trockene Augen hat. Mhm. So, unten diese dünne Haut unterm Auge, wenn man die wieder so ein bisschen bewässert.
Ja, aber jetzt die alles entscheidende Frage. Wo hast du diese Pads her?
Aus der Drogerie.
Du bist tatsächlich losgefahren und hast dir welche gekauft.
Ich wollte mir eigentlich eine Nivea-Creme kaufen, also habe ich auch gemacht.
Ja.
Und dann dachte ich, Moment mal, es gibt doch so Patches da, die man sich da drunter tüdeln kann. Dann wollte ich das gestern Abend machen, aber dann stand da drauf irgendwas mit Koffein und Kaffeeextrakt und so. Und dann dachte ich, nee, dann machst du das lieber morgen früh.
Sonst kann ich nicht schlafen.
Nee, doch, ich kann schlafen, aber die Augen sind total wach. So, Schluss jetzt. Ich habe eigentlich so ein unnützes Wissen-Marathon mitgebracht.
Ja.
Ich starte den mal.
Starte mal. Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Hast du auch was mitgebracht? Hey, ich habe noch gar nicht meinen Tipp der Woche. Ist egal, lass ich stehen, lass ich bis nächste, ja. Der passt auch nächste Woche noch.
Ja.
Hast du schon mal von dem 1927 in Altenburg gegründeten internationalen Skatgericht gehört?
Also als Koch kenne ich mich mit Gerichten ja eigentlich aus, aber davon habe ich noch nicht gehört.
Es ist ein Schiedsgericht quasi. Es gibt weltweit nur ein Skatgericht. Also eine Institution, ja, wie soll ich jetzt sagen, die sich damit, also mit Skat-Fragen beschäftigt.
Ja.
Und dann denkt man jetzt, so Skat ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie, also in Deutschland, in so Kneipenkartensport, ne? Mhm. Scheint aber weltweit auch so sehr groß zu sein, aber ich habe einfach mal den Wikipedia-Artikel mitgebracht, weil dann versteht man so richtig, was in Altenburg seit 1900, was war das, 27 abgeht.
Das Altenburg-Westerwald?
Und ich hab nicht wirklich gefunden, aber ich weiß ganz genau, wie die Typen aussehen, die das machen. Also wenn wir bei den Skat spielen würden und hätten ein Regelproblem, dann könnten wir halt da nach die Anfrage nach Altenburg stellen. Ne?
Ja,
Die würden über unseren Fall
verhandeln.
Das deutsche Skatgericht hatte bis 1978 drei Mitglieder, danach bis 1990 fünf Mitglieder und ab der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 sieben Mitglieder. Von 61 bis 90 gab es in der DDR das Altenburger Skatgericht. Als deren Mitglied versuchte Kurt Schulze, der auch das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg leitete, die Spielkartensammlung zu erweitern und über Kontakte über die DDR hinaus aufzubauen. Von 2000 bis 2018 bestand das internationale Skatgericht aus 9 Mitgliedern, von denen 7, in Klammern das deutsche Skatgericht, vom deutschen Skatkongress gewählt und von 2 der ISPA benannt wurden. 2018 wurde das deutsche Skatgericht auf 5 Mitglieder verkleinert, sodass das internationale Skatgericht zurzeit aus 7 Mitgliedern besteht. Den fünften des deutschen Skatgerichts zuzüglich der 2, die die ISPA benannt. Bei Streitfällen in der Regelauslegung beim Skat können sich die Beteiligten an das Skatgericht wenden, das nach Anhörung der Sachlage eine bindende Entscheidung fällt. Mhm. Ich lege wieder mal meine Hand dafür ins Feuer, das hat einer der 7 Mitglieder geschrieben.
natürlich. Und die werden lebenslang berufen und wenn die versterben, muss Olaf Scholz bzw. der deutsche Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin einen neuen Richter ins deutsche Skatgericht berufen.
Ja. Und ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, wie groß die Satzung ist. Hm. Und die Satzung ist größtenteils mit Schreibmaschine geschrieben.
Natürlich.
Und also ungebleichtem
DDR-Papier. Mhm.
Und werden die Regeln aber ganz harsch werden.
Ja.
Verhandelt.
Da kann eine 5 nicht mal gerade gelassen werden. Das
aber glaubst du wirklich, dass da Anfragen reingehen?
Ja, natürlich.
Meinst du wirklich?
Ja, sicher. Ich meine, ich kenne niemanden mehr, der Skat spielt, aber vielleicht gehen da nicht mehr so viele Anfragen ein, aber.
Ist denn, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die Skat-Regeln nicht, aber ist Skat so unklar? Gibt es da so unklare Regeln?
Ehrlich gesagt, ich habe mir das mal mit 14 beibringen lassen, aber ich habe es nie wirklich gespielt und ich kann es nicht beurteilen. Aber es ist nicht ganz so einfach zu lernen. Also es ist nicht Mau Mau. Mhm. Da gibt es schon Regeln und wenn man einfach nur zuguckt, versteht man vieles nicht.
Siehe einer der besten Loriot-Sketche. Es gibt doch einen so einen Loriot-Sketch, ja, der genau das aufs Korn nimmt, wie man nicht Skat versteht.
Ja. Ja, genau so ist das.
Ja, was hast du mitgebracht? Was müssen wir alle nicht wissen?
Ihr wusstet sicher alle, auch du, dass das Land Chile ein sehr langes, dünnes Land ist. Mhm. Aber wusstest du, dass das, wenn man das auf Europa legt quasi, von der Nordspitze Norwegens bis nach Marokko reicht? Mhm.
Genau diese Karte habe ich schon mal gesehen, wie das da so draufgelegt wurde.
Faszinierend.
Deswegen, das ist ja auch so an einigen Stellen breiter als Deutschland.
Ja, aber im Großen und Ganzen ist das sehr schmal. Das heißt, da gibt es Stellen, wenn du irgendwie von der Ostseite ans Meer willst, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Aber die Länge ist, also ich weiß nicht, 5000 Kilometer oder irgendwie sowas? 6000? Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls von Marokko bis Nordnorwegen. Und dementsprechend ist auch das Klima. Ne?
Also vom Norden in Süden rein.
Ja, genau. Also das reicht ja von Feuerland, was ja die südlichste Südspitze der Welt ist und am nächsten an den Südpol reicht von allen Kontinenten und der Norden grenzt, glaube ich, irgendwie an Bolivien oder Peru und oder Peru. Also es ist dann schon tropisch. Mhm. Faszinierend.
Ja, war ich noch nie gewesen.
Nee, ich auch nicht.
Ist mir zu eng.
Ja, ne?
Aber auch wahnsinnig viel Küste.
Sehr viel Küste.
Kennst du die beiden Tiere Fleder und Spitz?
Fleder und Spitz? Den Spitz, die Hunderasse, meinst du wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, die Fledermaus und die Spitzmaus.
Ach so, ja, natürlich.
Sollten eigentlich, weil die sind beides biologisch keine Mäuse. Mhm. Und die sollten umbenannt werden in Fleder und Spitz. Von der DGS, nämlich der Gesellschaft für Säugetiere. Das
deutsche Skatgericht.
Nee, weißt du, wer Veto eingelegt hat? Und da haben wir wieder Hitler.
Nein.
Ja.
Warum? Also,
Hitler hat den Bescheid der DGS, der Gesellschaft für Säugetierkunde, gelesen, dass die Tiere umbenannt werden sollen. Und Hitler hat einen Wutanfall bekommen und hat das untersagt. Und das war schon zu Zeiten, wo da eigentlich nichts mehr zu sagen war. Aber eine Aussage der DGS war, ist scheißegal, weil die lateinischen Namen sagen viel mehr aus und die sind richtig.
Die sind eindeutig. Hm.
So, diese normalen deutschen Namen haben sie gesagt, ja komm, dann sollen das halt Mäuse sein. Aber daran sieht man mal wieder, was das für ein Typ war, ne? Da liest er das und kriegt einen Wutanfall.
Ja, und nachdem er dann den Generalsekretär der Deutschen Säugetiergesellschaft eigenhändig erschossen hat, haben sie es dann auf sich beruhen lassen.
So ganz blöd, ey.
Erst rein. Ja, haben wir denn noch Musik?
Wir haben auch Musik. Ich habe auch noch unnützes Wissen, aber wollte vernünftige Sachen recherchieren, bin nur auf Scheiße gestoßen. Das ist deswegen, schön. Aber deswegen, ich halte das für nächste Woche. Okay. Musik habe ich was mitgebracht.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Du wirst kotzen. Aber ich habe es jetzt hier im Autoradio gehört und dachte, boah, ist irgendwie ein geiler Song. Hab mir den dann mal nochmal über Kopfhörer nochmal richtig angehört und dachte, boah, das ist auch, also auch im Remaster. Und irgendwie ist es ein geiler Song jetzt. Du wirst kotzen. Ich rede nämlich von Big in Japan von Alphaville.
Ja.
Es ist der einzige Song der gesamten Alphaville-Ära, der annähernd auch nur so gut ist. Gebe ich dir ja auch vollkommen recht. Aber Song und Arrangement ist schon geil.
Die Produktion war gut. Weißt du, wo das produziert worden ist oder von wem?
Nee.
Also die Produktion hatte mich damals echt beeindruckt.
Aber tatsächlich auch nur von, also es gibt so ein Remix-Remaster-Album. Und das ist, also das Geile ist, der hat vor, ganz komisch, von, ich glaube 2017 oder 2018 ist das. Und da dachte ich, Moment mal. Und da hat der, wie heißt der Frontmann?
Marian Dingsbums.
Genau, der hat nämlich genau in dem Jahr bei Sing Mein Song auf Vox mitgemacht.
Ah.
Und da musste der natürlich sein altes Mörfchen aus den 80ern nochmal schnell remixen, remastern, damit das irgendwie nochmal okay war. Und das ist wirklich auch nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also dieses Remaster ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber produktionell vom Arrangement ist, das ist schon gut, der Song. Hm. Leider aber auch wirklich nichts anderes. Man kennt ja auch nur noch so zweieinhalb andere Sachen
davon. Ja, wenn überhaupt. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß, aber du kannst dich ganz sicher an den Song Lemon Tree erinnern.
Mhm. Fool's Garden.
Fool's Garden, genau. Also ich fand Lemon Tree fand ich schon scheiße, weil das so ein billiger Beatles-Abklatsch war. Mhm. So möchte gern Beatles. Aber ich habe damals mal das ganze Album gehört, rein Interesse halber, ob die noch mehr so was machen. Gar nichts. Das war der einzige kommerzielle Popsong, den die jemals geschrieben und aufgenommen haben. Alles andere war langweilige Softrock-Scheiße.
Ja, da gehe ich doch lieber mit Till Lindemann und Joey Kelly paddeln.
Ja, natürlich. Den Yukon rauf und runter.
Ja. So, jetzt kommst du.
Ich muss einen Todesfall nachreichen.
Der hat weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten?
Ja.
Wer hat's denn? Oh, ich mach mal ein bisschen Reihe hier, Moment mal.
So. Vorletzte Woche ist mit 91 Jahren einer der einflussreichsten internationalen Musikproduzenten verstorben. Berühmt geworden mit Michael Jacksons Thriller und Bad Alben, hatte aber schon in den späten 50ern, 60ern mit Frank Sinatra, Miles Davis und vielen anderen gearbeitet und war selbst ein bekannter Jazz-Trompeter. Seit den 60ern auch Komponist von Filmmusik, später auch Film- und Fernsehproduzent. Unser aller geliebter Quincy Jones.
Oh, echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt.
Ja. Mausetot.
Leichter Fade-Out. So. Weil echt jetzt? Nee, habe ich echt gar nicht mitgekriegt.
Ja. Wow. Ja, mit 91 hat er dann das Zeitliche gesegnet. Der war
selbst, das heißt, du hast jetzt nicht, also du hast jetzt nicht ein Lied mit, sondern du hast jetzt einen ganzen Sack Lieder mit zu dem anderen, oder was?
Kurze Anekdote noch. 1972 hatte er ein Gehirnaneurysma. Und man gab ihm nicht mehr viel Zeit und hat quasi eine Gedenkfeier für ihn organisiert mit ganz bekannten Leuten dabei. Diese Gedenkfeier hat er später selbst besucht, weil er einfach nicht sterben wollte.
Ach, die hat stattgefunden?
Die hat stattgefunden.
Warum?
Ja, vielleicht wollte er das und vielleicht...
Oder war die so teuer?
Vielleicht war die so teuer. Die ganzen Gagen waren schon bezahlt, keine Ahnung. Mitgebracht habe ich, also jetzt nicht irgendein Michael Jackson Song oder sowas, was er produziert hat, sondern der hat ja viele Theme-Tunes, also diese Titelmelodien von Fernsehserien und Filmen und so komponiert. Und da habe ich eine mitgebracht, die man vielleicht noch kennt. Frühe 70er, 72, 73 gab es die Sitcom Sanford and Son. Ich habe keinen deutschen Titel dafür gefunden. Vielleicht hieß das hier auch so.
Sagt mir überhaupt nichts.
Und der Song heißt... Es gibt einen deutschen Wikipedia-Eintrag, der aber keinen deutschen Titel dieser Serie hat. Insofern weiß ich nicht, ob das...
Dann wird es wahrscheinlich so sein.
Das war ziemlich bekannt. Und der Song heißt Sanford and Son Theme, in Klammern The Street Beater.
Okay.
Von 1973. Arrangiert und geschrieben von Quincy Jones.
Und aber ist das ein Titel, den man kennt, wenn man jetzt die Serie
also auch nicht kennt? Also ich kannte den,
über die
den
Serie hinaus.
Okay. Ja, es ist Jazz irgendwie, ein bisschen sehr interessant gemacht. Ich kannte das, weil ich schon mal irgendwo gehört hatte. Also es läuft jetzt nicht auf SWR 3 rauf und runter, sagen wir mal so. Aber ich hatte es schon mal gehört. Nicht, dass ich SWR 3 höre. Wollte ich nur noch mal dazu sagen, betonen.
Ist auch mehr eins live als alles andere, SWR 3.
Ja. Ja. Boah, ich gehe ja ein bis zweimal die Woche zum Physiotherapeuten und bei dem läuft immer Radio Euskirchen. Und das ist einer dieser Lokalsender, die völlig austauschbar sind. Immer so gute Laune, wovon ich schon
so Hals kriege. Haben die auch so eine geile
Morning-Show? Boah, ich kann diese gute Laune nicht ab.
Die morgens um 6.15 Uhr so gut drauf sind, wo man eigentlich da hinfahren will und
am Morgen laufen. Immer auf die Fresse.
Und das Beste der 70er, 80er und 90er. Ja.
Boah, und dann, ja, die spielen dann wirklich so aktuelles Zeug, vermischt mit so ein paar Oldies und so, aber das ist mir heute, da habe ich eine Stunde auf dieser Physioliege gelegen und der hat mir meine Schulter behandelt und was weiß ich, alles irgendwie schön ruhig und du hörst dazu, was da so gespielt wird und da ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie viel heute an den Gesängen in moderner Popmusik rumgetuned wird, da ist keine schiefe Note mehr drin. Und wenn du dann so Sachen hörst wie Freddie Mercury, also Queen oder Springsteen, solche Leute, die dann heute Morgen da liefen, da hörst du erstmal, wie vermeintlich schief die singen, als noch nicht korrigiert wurde. Und heute ist das so selbstverständlich, dass die quasi überhaupt keine Inflexionen mehr in ihrem Gesang haben, sondern alles so ganz eckig getuned wird.
Das ist doch manchmal ganz furchtbar, selbst sogar bei Live-Gesang, weil mittlerweile ist die Technik ja so weit, dass das auch live funktioniert, das so gut zu machen, ohne dass es nach Chair klingt. Und manchmal ist das doch so ganz bescheuert in so Fernsehshows, dass der Gast da ist, also der Musiker-Gast sitzt auf der Couch oder sonst wo und ist im Gespräch und dann gehen die auf die Bühne und singen.
Ja.
Und auf einmal erkennst du die Stämme nicht mehr, obwohl das tatsächlich Live-Gesang ist, aber du erkennst überhaupt nicht mehr das Timbre in der Stimme, weil alles kaputt ist
da drin. Alles kaputt.
Komplett kaputt. Klingt dafür zu 98% so wie die Single im Radio, aber es ist wirklich kaputt. Und dann, manchmal ist es dann ja wirklich schwer zu erkennen, ob das live ist oder ich kann mir vorstellen, die meisten Leute denken dann, ja gut, das ist eh von der Platte, aber es ist sogar hier und da echt live, ne? Also das, die schleppen diese Technik live mit.
Ja, ich meine, es gab früher immer so Gerüchte, dass wenn Madonna irgendwo aufgetreten ist, dass sie immer, es hieß immer damals, da läuft ein Tonband mit. Das heißt, ich meine, das war damals schon kein Tonband mehr, aber angeblich haben die immer eine korrigierte Version von Madonnas Gesang irgendwie ganz leicht darunter gemischt. Was aber nicht funktionieren kann.
Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir kaum vorstellen, ohne dass man das richtig hart merkt.
Ja. Nee, also vielleicht konnte Madonna doch gar nicht so ganz scheiße singen.
Bestimmt nicht.
Nee. Und live ist eben live. Also selbst also Leute, die für ihren Gesang berühmt sind, wie Freddie Mercury, da kommt es drauf an, irgendwie das live rüberzubringen. Da geht es nicht darum, möglichst perfekt zu singen, sondern möglichst viel Energie rüberzubringen. Und das ist dann nicht immer so perfekt. Und selbst auf den Aufnahmen, wo früher ja nicht korrigiert werden konnte, hörst du, wie der in Noten reingeleitet und wieder raus oder manchmal auch gar nicht richtig trifft und so.
Schief ist geil.
Schief ist geil.
Ja. Also ja. Nicht nur da. Also
da hat Robert Smith von The Cure, den wir ja letzte Woche hatten, eine ganze Karriere daraus gemacht.
Ja. Schief ist auch Erfolg.
Ja, genau.
Du sag mal, um jetzt diese Woche nicht an der letzten Woche anzuschließen und viel, viel, viel zu lang zu werden, mal wieder, ne? Ich habe noch ein Wen oder Was mitgebracht und das muss diese Woche passieren, weil sonst verliert das an Aktualität.
Wen oder Was gibt es wirklich?
Es geht nämlich um dieses kleine, hutzelige, überbevölkerte Land, in dem ich gerade bin.
Ja,
die Niederlande.
Holland.
Da habe ich nochmal so ein paar Fakten rausgesucht. 1, 2, 3, 4, 5, wovon eine Quatsch ist.
Okay.
Eine ist falsch. Also, die Niederlande. Es gibt über 14.000 historische Windmühlen.
Ja.
Niederländer finden alles lecker. Also L-E-K-A-E-R. Wetter, Wochenenden, Kleidungsstücke, Tätigkeiten, Sitzmöbel, Flirtpartner. Alles ist lecker.
Ja.
Die Niederländer haben die Aktie erfunden.
Ja.
Orangene Möhren verdanken wir den Niederländern.
Ja.
Und die Niederländer haben eine ganze Provinz selbst erschaffen.
Was heißt das?
Flevoland. Ist eine Provinz mit 420.000 Einwohnern. Gab's vorher nicht, war Wasser.
Ach so, ich verstehe. Ja, okay. Okay. Lecker, ja. Lecker heißt so viel wie super, gut und so weiter und so fort.
Ja, das ist noch ein bisschen mehr. Ne? Du kannst das nicht so ganz übersetzen. Also das ist tatsächlich, ist von lecker, schön, nett. Das ist so ein bisschen so ein überbegriffliches. Also du kannst das nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen, weil es hat ganz viele deutsche Übersetzungen, aber eben auch nicht in Gänses. Nicht so. Also es ist nicht, du sagst nicht immer, wenn du was nett findest, sagst du nicht immer lecker.
Ja.
Oder nicht immer, wenn du was schön findest, ist halt auch nicht immer lecker.
Aber lecker im Sinne von Essen heißt, glaube ich, smakelijk auch, ne? Genau wie guten Appetit. Lass es dir schmecken, smakelijk.
Ja. Genau, so wohlschmeckend. Also schmeckt mir gut. Aber kann auch lecker sein.
Okay, Aktie erfunden, glaube ich auch, weil in Amsterdam ist eine der ältesten Börsen. Die Provinz Flevoland gibt es und die haben ziemlich viel an Neuland erschaffen. Insofern glaube ich das auch. Die orangen Möhren von dieser Geschichte habe ich schon mal gehört. Früher waren, also die Originalmöhre war irgendwie so lila-braun und die orangenen Möhren sind eine relativ moderne Zucht und warum nicht aus Holland? Ja, ich glaube, es gibt keine 14.000 historischen Mühlen.
Du liegst mit einem vollkommen richtig. Also mit dem Lecker ja sowieso. Die Aktie wurde 1602 erfunden. Das ist so, als die Schifffahrt so richtig den großen Handel erreicht hat. Also als der große Handel über die Schifffahrt gemacht hat, da brauchte man einfach Gegenwerte für bestimmte Sachen.
Ja.
Und da wurde die Aktie erfunden. Flevoland ist wirklich, also komplett lag früher komplett im Meer oder beziehungsweise war gar kein Land, sondern es ist eine, muss man überlegen, fast eine halbe Million Einwohner.
Ja.
Leben auf irgendwas, was es vorher nicht gab.
Also, wo genau ist Flevoland?
Ist im Norden.
Im Norden.
Ganz im Norden. Also da können die ganzen Landgewinner in Dubai einpacken, wobei das Land, die Landgewinnung in Dubai auch Holländer übrigens machen.
Naja.
Oder Niederländer. Weil die da einfach die Weltmeister sind.
Ja.
Also die sind ganz unterstrichen, die sind einfach die Weltmeister in Landgewinnung. Und mit den orangen Karotten hast du recht. Also die Urkarotte, manchmal bekommt man die sogar auf Märkten.
Mein Gemüsebauer hatte die auch mal. Die ist
entweder so ganz hellgelb oder ganz dunkelrot, wie so eine
rote Beete mäßig.
Es geht tatsächlich ums Oranje. Diese Züchtung der orangen Karotte wurde für das Königshaus damals gemacht.
Ah, ja, ja.
Und warum auch immer hat sich das einfach durchgesetzt und wurde dann weltweit so gemacht, weil es sieht ja gut aus. Aber diese Urkarotte, wenn man die mal kauft und die verarbeitet, dann sieht das komisch aus, schmeckt aber einfach genau. Also am Geschmack hat sich original nichts geändert.
Nee, im Gegenteil, die orangenen Sorten, die gibt es ja inzwischen viele, die sind oft wesentlich süßer als die gelben und die lilafarbenen.
Ja, ja, genau. So, und mit den 14.000 Windmühlen, es gibt schon viele historische Windmühlen, ne? Also im Prinzip in jedem Dorf steht ja so ein Ding.
Mhm.
Aber man darf nicht vergessen, Holland ist, oder die Niederlande sind echt klein, ne?
Ja.
Und es sind von diesen klassischen historischen Windmühlen gibt es etwa 1000.
Ah ja, okay.
Vielleicht habe ich mit den 14.000 ein bisschen hochgegriffen, aber es sind für dich etwa 1000 Stück.
Mhm.
Krass, ne? Also, krass. Kam mir auch sehr wenig vor, aber...
Mhm.
Ja, jetzt haben wir mal wieder,
sehr schön.
Wieder sehr schön. Etwas gelernt.
Das war Wen oder was gibt es wirklich?
Und ich würde fast sagen, das war sogar für heute von Verkracht und Abgedreht.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, am Herd, aber ist ja gar nicht am Herd.
Nö.
auf Verkracht und Abgedreht, am Stuhl. Auf dem Stuhl.
Am Stuhl, genau.
Oh, apropos Stuhl, da muss ich dir gleich nach dem Podcast noch was erzählen. Und damit schaffe ich jetzt den wahnsinnigen Cliffhanger für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir beide gleich reden. Es geht nämlich um was. Nein, Quatsch. In diesem Sinne habe ich gar nichts mehr zu sagen und überlasse dir die letzten Worte. Winke nach Deutschland, da bin ich zur Erscheinung dieses Podcasts auch fast wieder und sage bis nächste Woche. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ja, und ich kann es kaum erwarten, jetzt noch Daniels Geschichte von seinem Stuhlgang zu hören. Madet gut, schwenkt der Hut.